Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. EU und UN fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe, doch ihre Appelle verhallten bislang ungehört. In Libyen spitzt sich der Kampf um die Hauptstadt Tripolis zu. Wir berichten gleich über die Konfliktparteien und ihre Interessen. Und wir schauen auf die Lage der Flüchtlinge, die von Libyen ins Nachbarland Niger gebracht werden. Von dort geht es für ganz wenige weiter nach Europa. In der frankophonen Provinz Quebec in Kanada will die Regierung Laizismus nach französischem Muster einführen. Die Proteste dagegen sind massiv. Und am Ende der Sendung blicken wir auf ein Einwanderungsland wider Willen. Immer mehr liberale gesinnte Festlandchinesen suchen in Taiwan ein neues Zuhause. Sie haben sich wenige Kilometer südlich der libyschen Hauptstadt festgesetzt, die Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar. Haftar und die international anerkannte Regierung wollen ihren Kampf um die Macht in Libyen weiter militärisch austragen. Die Weltgemeinschaft fürchtet Tote, Verletzte und neue Flüchtlinge. Doch mehr als den Kriegsparteien ins Gewissen reden kann UN-Generalsekretär Antonio Guterres derzeit nicht.
It's still time to stop. It's still time for a ceasefire to take place and to avoid the worst, which would be a dramatic, bloody battle for Tripoli.
Es ist immer noch Zeit für eine Feuerpause. Es ist noch Zeit, die Waffen niederzulegen und das Schlimmste, nämlich eine blutige Schlacht um Tripolis zu verhindern, so der UN-Generalsekretär in dieser Woche. Doch Haftars Truppen aus Söldnern, Islamisten, lokalen Milizen und ehemaligen Gaddafi-Truppen willen und wollen die Macht über alle drei großen traditionsreichen Regionen in Libyen. Während ein militärischer Sieg nicht in Sicht ist, geht der Zerfall des Staates immer weiter. Björn Blaschke über das scheinbar endlose Ringen um das politische Erbe von Diktator Gaddafi.
Von Haus zu Haus, Straße zu Straße, Person zu Person soll Libyen gereinigt werden. Das fordert Muammar Gaddafi in einer berühmt gewordenen Rede im Februar 2011. In eine braune Berbertracht gekleidet, appelliert er an seine Landsleute, gegen Widersacher vorzugehen. 42 Jahre lang regiert Gaddafi Libyen mit eiserner Hand, schweißt das Land zusammen. Es ist ein großes Land, fünfmal größer als Deutschland, mit drei traditionsreichen Regionen, der Cyrenaika im Osten, dem Fezzan im Süden und Tripolitanien im Westen mit der Hauptstadt Tripolis. Die Bevölkerung Libyens zählt nur etwas mehr als 6 Millionen Menschen. Seit Jahrhunderten prägen Stämme die Gesellschaft, Familien, die wenig Loyalität zu dem empfinden, was die Kolonialmacht Italien 1951 als Staat in die Unabhängigkeit entlassen hatte. Vielmehr sind die Clans darauf aus, ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen. Gaddafi presst sie, nachdem er 1969 König Idris entmachtete, mit den Instrumenten der Diktatur in ein politisches System, das er aus seiner grünen Revolution ableitet. Ein System, das auf kommunaler Ebene von Räten regiert werden soll, tatsächlich jedoch von Gaddafis Geheimdiensten und seinen Söldnereinheiten. Der Kitt dieser Gesellschaft, das Geld, das Gaddafi aus den reichen Ölvorräten Libyens schöpft. Doch 2011, als große Teile der arabischen Welt von Unruhen erfasst werden, stellen auch Gaddafis Gegner seine Herrschaft in Frage, gehen auf die Straße, demonstrieren friedlich, stürmen aber auch Kasernen, plündern Waffenarsenale. Aus Clans werden Milizen, die für Gaddafis Sturz kämpfen. Ein Aufstand, dem der Diktator mit Waffengewalt begegnet. Gedeckt von einer UN-Resolution beginnen die USA, Frankreich und Großbritannien im März 2011 Angriffe auf Gaddafis Regierungseinheiten und Militäreinrichtungen zu fliegen. Offiziell zum Schutz der Zivilbevölkerung, tatsächlich zur Unterstützung der Opposition. Im Oktober wird Gaddafi gefangen und ermordet und das offizielle Ende des Krieges verkündet. Dabei hatte der Bürgerkrieg längst begonnen. Gegen Gaddafi hatten 2011 viele Milizen gekämpft. Jetzt war dieser gemeinsame Gegner weg. Die Clans begannen wieder ihre jeweiligen Interessen zu verfolgen. Manche bilden Gangsterbanden, die mit Menschen, Drogen oder Waffen handeln. Manche Milizen vertreten eine der verschiedenen islamistischen Ideologien. Andere sind sozialistisch panarabisch, wieder andere eher bürgerlich. Aber weil Gaddafi nie breite staatliche Strukturen geschaffen hatte, agieren alle bis heute in einer Art rechtsfreiem Raum. Das System Gaddafi hatte mit Gaddafi funktioniert. Ohne ihn brach alles zusammen. In diesem Chaos schaffen es im Dezember 2015 verschiedene Gruppen, unter Vermittlung der UN das libysche politische Abkommen zu schließen. Aus dem geht die Einheitsregierung hervor. Fayez al-Sarraj sitzt ihr als Vorsitzender des Präsidentschaftsrates und Regierungschef vor. Sarraj, der in Westlibyen in der Hauptstadt Tripolis seinen Sitz hat, stehen verschiedene Milizen zur Seite und die internationale Staatengemeinschaft, die ihn und seine Regierung offiziell anerkannt hat. Sein Hauptgegenspieler ist General Khalifa Haftar.
Bismillahirrahmanirrahim.
Der Mit-70er, der gerne staatstragende Reden hält und wie Gaddafi einst oft Fantasieuniformen trägt, hat in den 60er Jahren zunächst an der Seite des Revolutionsführers gekämpft, sich dann jedoch gegen Gaddafi gewandt. Unter anderem kooperierte er mit der CIA, um 1996 gegen Gaddafi zu putschen. Nach dessen tatsächlichem Sturz 2011 begann Haftars Aufstieg. Er sammelte verschiedene Milizen um sich, machte aus ihnen die sogenannte libysche nationale Armee. Sein Ziel, das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Dafür muss er Sarraj loswerden. Vergangene Woche befahl er nun den Sturm auf Tripolis. Er sagte, der Westen des Landes müsse von Terrorgruppen gesäubert werden. Der Boden unter den Füßen der, so wörtlich, Unterdrücker in Tripolis werde nun erbeben. Helden, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit, nach Tripolis vorzurücken, mit kräftigem Schritt und die Stadt friedlich zu betreten. Der Sturmbefehl, ein Schlag ins Gesicht der Vereinten Nationen. Sie hatten für Ende der Woche zu einer Nationalkonferenz in Libyen geladen. Auf ihr sollte nach Auswegen aus der libyschen Dauerkrise gesucht und ein Fahrplan zu Wahlen festgelegt werden. Die Konferenz wurde nun verschoben. Auf unbestimmte Zeit.
Der Kampf der Milizen in Libyen. Hintergründe waren das von Björn Blaschke. Im libyschen Machtkampf mischt natürlich auch das Ausland mit. Während sich Frankreich an der Seite Haftars sieht, stärkt die frühere Kolonialmacht Italien der international anerkannten Regierung den Rücken. Im libyschen Machtkampf zwischen dem abtrünnigen General Haftar und der international anerkannten Regierung gibt es bislang keinen Gewinner, aber bereits viele Verlierer. Tausende Bewohner der Hauptstadt Tripolis sind auf der Flucht. Nicht zuletzt auch Flüchtlinge, die von Libyen aus das Mittelmeer Richtung Europa überqueren wollen, sind in der Kampfzone eingeschlossen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ich
bin besonders worried. With migrants and refugees that were caught in this terrible situation.
Ich bin besonders besorgt über das Schicksal der Flüchtlinge und der Migranten, die in dieser grauenhaften Situation gefangen sind. Zum Glück ist es dem Flüchtlingshilfswerk gelungen, Flüchtlinge aus den Internierungscamps zu evakuieren. Aber ich habe große Angst, nicht nur um das Leben der Libyer, sondern auch der Flüchtlinge und anderer Ausländer in Tripolis. UN-Generalsekretär Guterres. Die Internierungslager gelten als brutale Stätten, in denen bewaffnete Banden Menschen misshandeln und foltern. Schon vor der jüngsten militärischen Eskalation bemühten sich die Vereinten Nationen, Migranten aus diesen Lagern zu befreien. Viele von ihnen werden dann ins Nachbarland Niger gebracht, wo ihre Fluchtperspektiven kaum besser sind. Die nigerische Regierung bekommt für ihren Kampf gegen illegale Migration finanzielle Hilfen von der EU. Die deutsche Bundeskanzlerin bei einem Besuch des nigerischen Staatspräsidenten im vergangenen Sommer.
Ich möchte mich bedanken, weil Niger sehr erfolgreich beim Kampf gegen die illegale Migration mit uns zusammenarbeitet und hier herausragende Arbeit leistet.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für die meisten Flüchtlinge geht der Traum von einem Neuanfang in Europa in Niger zu Ende. Einige wenige Handverlesene schaffen es dagegen nach Europa, wie Bettina Rühl berichtet.
Der junge Äthiopier hat kurze Rasterlocken, trägt Jeans und T-Shirt. Der 27-Jährige wirkt energisch, strahlt Aufbruchsstimmung aus. In wenigen Tagen oder Wochen wird er von Niger nach Frankreich fliegen, ganz legal.
Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hatte einfach das große Glück, diese Möglichkeit zu bekommen, nachdem ich hier im Niger angekommen war.
Der junge Äthiopier heißt Chetai Berhanu und ist als politischer Flüchtling anerkannt. Berhanu wurde vor 11 Monaten vom UNHCR aus einem Internierungslager in Libyen nach Niger evakuiert. Weil die Lebensbedingungen in den libyschen Lagern unmenschlich sind, bemüht sich das UN-Flüchtlingshilfswerk darum, möglichst viele Menschen von dort zu befreien. Niger ist eine Zwischenlösung, sagt Alessandra Morelli, Leiterin der UNHCR-Mission im Niger.
Die nigrische Regierung hat uns erklärt, dass sie die Flüchtlinge aus Libyen willkommen heißt, aber nur vorübergehend. Sie können nicht alle Menschen aus den libyschen Internierungslagern dauerhaft aufnehmen, weil im Niger schon 300.000 Flüchtlinge leben.
Der Niger ist auch für Chetai Berhanu nur ein Zwischenstopp. Der junge Äthiopier hat aber Glück gehabt. Mehrere, überwiegend europäische Staaten haben sich bereit erklärt, insgesamt 6.300 Überlebende der libyschen Internierungslager aufzunehmen. Chetai Berhanu ist einer von ihnen. Er darf bald legal nach Frankreich einreisen. Wie die meisten war er von der libyschen Küstenwache in eins der Gefängnisse gebracht worden, finanziert von der Europäischen Union. Europa bezahlt die libysche Küstenwache, damit sie Boote mit Migranten auf dem Mittelmeer abfängt und verhindert, dass die Menschen nach Europa kommen. Nur ein Bruchteil von ihnen darf anschließend doch noch nach Europa im Rahmen eines sogenannten Resettlement-Programms.
Das ist ein innovativer Ansatz, um Menschen aus libyschen Lagern zu befreien. Wenn wir das nicht tun, werden sie für immer im Gefängnis bleiben. Wir brauchten eine neue Idee, um diese Menschen evakuieren zu können. Wir können ihre Anträge in Libyen nicht prüfen, weil keine europäische Botschaft ihr Personal nach Tripolis schickt. Also haben wir den Asylraum von Libyen nach Niger ausgeweitet. Und hierher können die deutsche oder die französische Regierung Mitarbeiter entsenden. Und das tun sie auch.
Erklärt Alessandra Morelli vom UNHCR. 12 Länder beteiligen sich, darunter auch Deutschland. Bis auf Kanada und die Schweiz sind alle Mitglieder der Europäischen Union. Deutschland hat 276 Flüchtlinge aus Libyen aufgenommen. Ob weitere Folgen werden, wird laut Innenministerium noch geprüft.
Aus meiner Sicht ist das Resettlement-Programm ein Erfolg. Ich rede jetzt nicht über Zahlen, aber das Konzept ist unglaublich positiv.
Ganz unwichtig sind die Zahlen aber nicht. Laut Morelli hat das UNHCR 53.000 Flüchtlinge in libyschen Internierungslagern als schutzberechtigt registriert. Migranten werden nicht gezählt. Das UNHCR ist nur für politische Flüchtlinge zuständig. 6.300 Plätze für die Davongekommenen aus Libyen ist also eine sehr bescheidene Zahl. Chetai Berhanu ist froh, dass er dabei ist. Er erzählt seine Geschichte so. 2017 sei er vor politischer Verfolgung in Äthiopien geflohen, wollte nach Europa. Auf seinem Weg durch Libyen hätten ihn Bewaffnete gekidnappt und an das Schmugglerkartell eines gewissen Ben Walid verkauft.
Nachdem ich an Ben Walid verkauft worden war, wurde ich von seinen Leuten 5 Monate lang festgehalten. Natürlich gab es nicht genug zu essen und zu trinken und die hygienischen Verhältnisse waren schlecht. Aber das Hauptproblem war, dass sie uns ständig geschlagen haben. Sie forderten von jedem 5.000 US-Dollar. Und solange du nicht zahlst, schlagen sie dich immer weiter.
Weil sie Berhanu längst ausgeraubt hatten, hätten die Kidnapper seine Familie erpresst. Die habe schließlich ihr Haus verkauft, um zahlen zu können. Und Berhanu sei freigekommen. Er habe immer noch nach Europa gewollt, die Küste erreicht, nochmals gezahlt, sei in ein Schlauchboot gestiegen und nach wenigen Stunden von der libyschen Küstenwache gefangen worden. Danach sei er wieder interniert, wieder geschlagen worden. Auch Scheinerschießungen waren laut Berhanu an der Tagesordnung. Dann seien Mitarbeiter der UN-Organisation aufgetaucht, um Flüchtlinge für die Evakuierung zu registrieren. Natürlich hätten alle auf die Liste gewollt.
Dafür musste man gegen andere Flüchtlinge kämpfen, sonst hatte man keine Chance, registriert zu werden. Irgendwann sagen sie, stopp, wir haben genug. Und damit ist deine Chance verstrichen.
6 Wochen später konnte Berhanu nach Niger fliegen, erzählt er. Etliche andere, mit denen er sein Schicksal in den vergangenen Monaten teilte, seien immer noch dort. Auch Ephraim aus Eritrea, mit dem sich Berhanu schon im ersten Internierungslager angefreundet hat. Wie Berhanu erzählt, telefonieren die beiden regelmäßig miteinander.
Er hat dasselbe erlebt wie ich. Er wurde auch von der Küstenwache gefangen. Er ist immer noch dort und leidet sehr. Ich habe keine Worte für das Glück, das ich darüber empfinde, dass ich es geschafft habe. Aber ich bin sehr traurig darüber, dass viele meiner Freunde noch dort sind. Ich denke oft an sie und rufe sie an, vor allem Ephraim. Zu manchen haben wir auch den Kontakt verloren. Wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Manche Menschen sind auch im Meer ertrunken. Das macht mich sehr traurig.
Niger und das Schicksal der Flüchtlinge aus libyschen Internierungslagern. Das war ein Beitrag von Bettina Rühl. Die frankophone Provinz Quebec in Kanada versteht sich als Bindeglied zwischen den Kontinenten. Den amerikanischen Traum gibt es hier à la française. Doch die Nähe zu Frankreich und seinen Traditionen führt auch immer wieder zu Konflikten. Derzeit ist das an der Religionspolitik zu sehen. Die Provinzregierung möchte in Quebec die Laizität nach französischem Muster einführen und Staatsangestellten das Tragen religiöser Symbole verbieten. In den englischsprachigen Provinzen und beim Nachbar USA schüttelt man darüber nur den Kopf. Julian Bernstein über eine explosive Debatte.
Quebec ist nicht Frankreich, es lebe die Vielfalt, rufen die Demonstranten auf dem Platz Émile Gamelin im Herzen Montreals. Eine Anspielung auf die in Frankreich herrschende strikte Trennung von Kirche und Staat. Die Quebecer Regierung wolle den französischen Laizismus mit ihrem geplanten Gesetz kopieren, so der Vorwurf der Demonstranten. Sie kommen aus allen Gruppierungen. Muslimische Frauen mit Kopftüchern protestieren gemeinsam mit Kippa-tragenden Juden und Anhängern der indischen Sikh-Religion, die stolz ihre Turbane zeigen. Was sie eint, ist die Wut auf die Provinzregierung. Das Gesetz dürfe auf keinen Fall durchkommen, erklärt einer der zahlreichen Redner. Die mit absoluter Mehrheit regierende Koalition Avenir Québec missbrauche ihre politische Macht, um Rassismus und Angst zu schüren. Seit die Regierung vor rund 2 Wochen ihr Laizitätsgesetz präsentiert hat, reißt die Kritik daran nicht ab. Neben den betroffenen religiösen Minderheiten blickt vor allem das anglophone Kanada mit zunehmender Irritation auf seine französischsprachige Provinz.
It is unthinkable to me.
Der kanadische Premierminister Justin Trudeau bezeichnete das Gesetz bereits als diskriminierend.
Discrimination against citizens
based on their religion.
Der frankophone Regierungschef der Provinz, François Legault, konterte mit einer persönlichen Stellungnahme.
La laïcité va pas à l'encontre de la liberté de religion.
Laizität steht nicht im Gegensatz zur Religionsfreiheit. Jeder kann die Religion seiner Wahl weiter so praktizieren, wie er es will. Aber es braucht Regeln.
Mais faut fixer des règles. C'est ça qu'on fait.
Legaults Gesetzesvorschlag zielt speziell auf Staatsbedienstete, die laut Provinzregierung Macht ausüben. Die Regierung zählt dazu unter anderem Polizisten, Staatsanwälte und Lehrer. Professoren, Erzieher oder Verwaltungsbeamte betrifft das Gesetz hingegen nicht. Zudem besagt eine Klausel, dass Angestellte, die sich bereits vor Verabschiedung des Gesetzes im Staatsdienst befinden, ihre religiösen Symbole vorerst weitertragen dürfen. Vorausgesetzt, sie werden weder befördert noch versetzt. In seiner Ansprache pries Legault das Gesetz als moderat, so wie die Kultur der Quebecer.
Ce projet de loi est modéré. Comme le sont les Québécois.
Der Gesetzesvorschlag ist der vorläufige Höhepunkt einer mehr als 10-jährigen Debatte. Als Auslöser gilt ein Vorkommnis aus dem Jahr 2006. Ultraorthodoxe Juden störten sich damals an dem Schaufenster eines Montrealer Fitnessstudios. Der Anblick von Frauen in Sportkleidung sei für junge Juden unangemessen, beschwerte sich der Gemeindevorstand. Die Geschichte schaffte es schnell auf die Titelseiten der Lokalpresse. Es folgte eine Debatte über das Verhältnis der Quebecer Mehrheitsgesellschaft zu ihren religiösen Minderheiten, in einer für Kanada ungewohnten Schärfe. Die spannungsreiche Beziehung Quebecs zu seinen Minderheiten erklärt der Philosoph Charles Taylor mit der speziellen Geschichte der Provinz.
Es ist eine Gesellschaft, die immer dafür kämpfen musste, ihre Identität zu bewahren. Das französischsprachige Quebec ist wie eine kleine Insel in einem riesigen anglophonen Meer. Das führt zu einer verständlichen Angst vor dem Verlust der eigenen Identität, davor, dass die Gesellschaft sich unwiederbringlich verändern könnte. Das erklärt, warum wir hier dieses spezielle Problem haben und andere Gesellschaften in Amerika nicht.
Charles Taylor befürchtet durch das Gesetz negative Konsequenzen für die Provinz. Neben einem Image-Schaden vor allem eine erschwerte Integration religiöser Minderheiten in den lokalen Arbeitsmarkt. Vor allem im Schuldienst arbeiten in Montreal bereits Dutzende Lehrkräfte, die sichtbaren Minderheiten angehören. Darunter die muslimische Highschool-Lehrerin Nadia Naqvi. Sie sieht das Gesetz als einen Anschlag auf ihre Religionsfreiheit.
Ich bin seit 12 Jahren Lehrerin an einer öffentlichen Schule und ich habe sehr hart gearbeitet. Dass jetzt die Art und Weise, wie ich mich anziehe, meine Karriere in Gefahr bringen soll, das macht mich traurig. Und das empört mich. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bin doch dieselbe Person, ob ich mein Kopftuch trage oder nicht.
Nadia Naqvi will das Gesetz unbedingt verhindern. Viel Zeit bleibt ihr jedoch nicht. Die Quebecer Regierung will das Gesetz bis Mitte Juni verabschiedet haben.
Die frankophone Provinz Quebec will eine konsequente Laizität und erntet damit viel Protest in Nordamerika. Das war ein Beitrag von Julian Bernstein.
Thank you.
So erfolgreich Taiwan mit seiner IT und Elektronik auf wirtschaftlicher Ebene ist, so isoliert ist die Insel politisch. Lediglich 17 Staaten, vor allem kleine Inselnationen, unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen zu dem Land. Denn wer mit Taiwan politisch anbandelt, bekommt die Wut der Regierung in Peking zu spüren. Doch die Anziehungskraft Taiwans ist auch Jahrzehnte nach dem Bruch mit dem Mutterland China immer noch groß. Und obwohl Taiwan kein klassisches Einwanderungsland ist, liebäugeln immer mehr Hongkong-Chinesen mit einem Daueraufenthalt auf der Insel. Katrin Erdmann hat einige getroffen.
Luisa lebt seit 5 Jahren in Taiwan. Vorher war sie 10 Jahre in China, hatte sich eigentlich daran gewöhnt, nicht über Politik zu sprechen, akzeptierte, dass bestimmte Messenger-Dienste nicht funktionieren. Doch. Aber wenn du dann Kinder hast, dann denkst du nicht mehr nur ans Geld verdienen. Das geht zwar super in China, aber für Kinder sieht das ganz anders aus. Die Erziehung entspricht mehr einer Aufzucht. Deshalb sind wir nach Taiwan gezogen, wo moralische Werte viel höher gehalten werden als in China. Keine einfache Entscheidung, denn Luisa ging allein mit ihren 2 Kindern. Der Ehemann hat einen guten Job in China. Logistisch wäre es für die quasi Alleinerziehende einfacher gewesen, in ihre Heimat Hongkong zurückzuziehen, wo sie ein Netzwerk aus Freunden und Verwandten hat. Doch das kam nicht in Frage. Zu negativ sind die Berichte ihrer Bekannten. Seit der Rückgabe Hongkongs gibt es eine Selbstzensur der Medien. Das muss nicht heißen, dass sie jemand dazu zwingt, aber sie sind einfach vorsichtiger geworden und trauen sich nicht, bestimmte Dinge zu sagen. Sich also kritisch gegenüber der sozialistischen Führung in China zu äußern. Jason Wang berät in Taipei Menschen, die nach Taiwan einwandern wollen. Aus Hongkong waren das lange Zeit jährlich rund 500 Menschen. In den vergangenen 3 Jahren hat sich diese Zahl jedoch mehr als verdoppelt. Und Wang weiß auch warum.
Aus den Gesprächen mit den Antragstellern weiß ich, dass sich die Menschen sehr, sehr große Sorgen machen, weil sich die Chinesen in die Demokratie von Hongkong einmischen. Das System ist repressiver geworden, die Demokratie geht dort zurück. Hinzu kommt, dass es keine freien Wahlen in Hongkong gibt und das betrifft die Leute persönlich.
Bei der jährlichen Umfrage des Hongkong-Instituts für Asien-Pazifik-Studien zu den beliebtesten Auswandererzielen liegt Taiwan inzwischen auf Platz 3 hinter Kanada und Australien. Sicherlich auch, weil Sprache und Kultur ähnlich seien, sagt Auswanderungsagent Wang. Für das kleine Taiwan seien die Einwanderer aus Hongkong ein echter Gewinn.
Wir haben eine sehr niedrige Geburtenrate, deswegen brauchen wir Einwanderung. Deshalb arbeiten wir auch an einem richtigen Gesetz, um Taiwan weiter zu öffnen. Und natürlich möchten wir gut ausgebildete Leute haben. Und das sind die Leute aus Hongkong. Für sie werden die Hürden auch niedrig bleiben. Für die Zuwanderer wiederum lohnt es sich, weil sie nah an ihrem Heimatland sind.
Die Lebenshaltungskosten sind in Taiwan zudem um ein Vielfaches günstiger als in Hongkong. Was Einwanderern außerdem positiv auffalle, wie zuvorkommend die Menschen in Taiwan sind. Das bestätigt auch Luisa. Diese Herzlichkeit, dieses Höfliche.
Auf der Suche nach bürgerlichen Freiheiten entdecken immer mehr Chinesen die Vorzüge der Republik Taiwan. Katrin Erdmann hat einige von ihnen getroffen. Wenn Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit demonstrieren gehen, ist die Aufregung groß. Stichwort Fridays for Future. Doch über den massiven Unterrichtsausfall aufgrund des Lehrermangels wird vergleichsweise wenig diskutiert. Petra Ensminger wird das gleich ändern in Campus und Karriere, gleich nach den Nachrichten. Sie können sich an der Sendung beteiligen, 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein entspanntes Wochenende.